Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die Föderalismusreform ist das größte Reformvorhaben der Nachkriegszeit. Ich will vorwegschicken, dass diese Reform notwendig ist, dass es höchste Zeit wird, dass wir zu klareren Verantwortungszuweisungen und Zuständigkeiten kommen, dass wir zu einer Entflechtung im Bundesstaat gelangen. Das schließt aber nicht aus, dass in dem politischen Willensbildungsprozess, der zur Verfassungsänderung führt und der erst abgeschlossen ist, wenn die hierfür zuständigen Organe Bundestag und Bundesrat mit der entsprechenden Mehrheit votiert haben, dass in diesem Willensbildungsprozess noch am Rande die ein oder andere Retusche überlegt, erwogen und am Ende vielleicht auch angebracht werden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie so empfinden wie ich, aber wenn es so wäre, dass in Wahrheit das Reformpaket so fest zugeschnürt ist, dass es gar nicht mehr angefasst, allenfalls betrachtet werden kann, dann wäre diese Veranstaltung überflüssig und sinnlos. Und dann müssen wir uns alle fragen, was wir heute eigentlich hier tun, ob wir nicht Besseres zu tun hätten. Das sage ich ganz offen vorneweg. Trotzdem, insgesamt ist der ausgehandelte Kompromiss gut. Aber im Detail, und ich werde Ihnen gleich sagen, dass das schon auch durchaus wichtige Details sind, im Detail müssten wir gemeinsam nachdenken. Wir stehen im Bereich Hochschule und Wissenschaft vor zwei großen Herausforderungen. Und die Bewältigung dieser Herausforderungen, das wird sozusagen der Maßstab sein, an dem sich die Reformvorhaben messen lassen müssen. Die erste Herausforderung ist das Anwachsen der Studierendenzahl, dass die Universitäten vor ganz erhebliche Probleme stellen wird. Nun gehöre ich nicht zu denjenigen, die Studenten als überflüssige Last empfinden, sondern im Gegenteil. Wir freuen uns ja auch an den Hochschulen auf neu hinzukommende Studierende. Aber man muss uns schon auch instand setzen, diesen Studierenden eine angemessene Behandlung zuteilwerden zu lassen. Und da habe ich ehrlich gesagt Zweifel, ob das gelingen wird. Und die zweite große Herausforderung, vor der wir stehen, ist die Europäisierung und Internationalisierung der Wissenschaft. Wissenschaft ist international oder sie ist überhaupt keine Wissenschaft. Das heißt, wir müssen alles unternehmen, alle Anstrengungen auf uns nehmen, um insbesondere in der Forschung international Boden zu gewinnen. Und das bezieht sich auf das nicht einfache Verhältnis der universitären zur außeruniversitären Forschung. Ich werde darauf noch zurückkommen. Aber lassen Sie mich nun zu den Details übergehen. Zunächst zum Wegfall der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für die Grundzüge des Hochschulwesens. Ehrlich gesagt, damit kann man leben. Denn das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt die Erforderlichkeitsklausel so eng ausgelegt, dass für den Bund ohnehin nur noch ein schmaler Korridor an Entscheidungszuständigkeiten übrig geblieben war. Das allerdings nun die Länder in einer, wie soll man sagen, wild gewordenen Weise von dieser Zuständigkeit Gebrauch machen, das wollen wir nicht hoffen, sondern wir hoffen, dass die Länder sich darauf besinnen, dass es ja schließlich neben Bund und Ländern im Bereich der Wissenschaft noch eine dritte Ebene gibt, nämlich die der Universitäten und Fachhochschulen, und dass man denen am besten möglichst viel Autonomie einräumt. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen macht derzeit vor, wie Deregulierung aussehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass die Länder nicht in einen Regulierungs-, sondern in einen Deregulierungswettbewerb übergehen. Allerdings ist die Kompensation, die die Länder im Bereich Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse dadurch erhalten, das ist sozusagen das Restrefugium von Bundeszuständigkeit, dass sie ein Abweichungsrecht haben, für mich nicht recht verständlich. Denn im Bereich der Hochschulzulassung hat das Bundesverfassungsgericht längst festgezurrt, dass die allgemeine Hochschulreife einen Studieranspruch gibt, der so lange zu erfüllen ist, wie Kapazitäten da sind. Und solange dies so ist, und ich sehe keinerlei Anzeichen, dass das Gericht von seiner Rechtsprechung abweichen will, Solange dies so ist, können die Länder im Bereich der Hochschulzulassung nicht viel entscheiden. Im Bereich der Hochschulabschlüsse sieht es anders aus. Hier ist zwar einerseits der Bologna-Druck vorhanden, also ein starker Homogenisierungsdruck auf die Abschlüsse im Bereich Bachelor- und Masterabschlüsse. Andererseits war für mich nie einzusehen, warum hier nicht einzelne Länder sektoral und partiell einzelne Studiengänge vom Bologna-Diktat ausnehmen und hier auch durchaus in einer wettbewerblichen Weise andere alternative Abschlüsse zulassen. Trotzdem, letztlich ist das Abweichungsrecht, das auch für die Betroffenen viel Rechtsunsicherheit mitbringen wird, irgendwo ein Fremdkörper in diesem System. Zu 91a, ich muss mich kurz fassen, darf ich auf die ausgezeichneten Ausführungen von Herrn Kassens verweisen, der aus meiner Sicht sehr gut klar gemacht hat, dass das Übergangsszenario, das zugunsten der Länder entfaltet worden ist, vielleicht nicht hinreicht, dass hier die falschen Grundvoraussetzungen angenommen worden sind, dass die Länder hier in Schwierigkeiten geraten. Ich will das nicht weiter vertiefen. Zu 91b ist anzumerken, dass die Ausdifferenzierung nach Adressaten, nämlich universitäre Forschung und außeruniversitäre Forschung, unglücklich ist in einer Situation, wo wir alle gemeinsam darüber nachdenken, wie die Versäulung der Forschungslandschaft in Deutschland aufgebrochen werden kann. Es ist doch eigentlich ein Unding, dass die ausgezeichnete Forschung der außeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht den Universitäten gutgeschrieben wird, auch in der internationalen Wahrnehmung nicht gutgeschrieben wird. Denn letztlich sind das, lassen Sie mich das mal so sagen, unsere Leute, die da arbeiten. Leute, die an der Universität qualifiziert worden sind. Und es ist nicht ganz verständlich, warum wir hier durch diese institutionelle Trennung uns eine, ja, gleichsam offene Flanke im internationalen Wettbewerb geben. Hier sollte diese Differenzierung, die in 91b angedacht ist, aufgegeben werden. Und ich habe hier sehr viel Sympathie für den Vorschlag des DAAD, den Herr Bode vorgestellt hat, nämlich hier einfach von Wissenschaftsförderung zu sprechen. Sie wird auch weiter in gesamtstaatlicher Verantwortung durch den Bund wahrzunehmen sein. Der Bund kann sich hier nicht zurückziehen. Er wird auch weiter die Forschung und die Wissenschaft fördern müssen. Sie müssen sich alle die Frage stellen und insbesondere die Vertreter der Länder müssen sich die Frage stellen, wie soll denn ein Hochschulpakt 2020 auf die Beine gestellt werden, wenn dem Bund Fesseln angelegt werden, wenn man ihm gleichsam verbietet, finanzielle Zuweisungen zur Bewältigung der von mir beschriebenen Herausforderungen zu geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.